Christian Berg, mehr als 30 Musicals haben Sie schon produziert. Vom Fischer und seiner Frau, in 80 Tagen um die Welt, das Gespenst von Canterville, Bambi, das Waldikill und das Phantom von Oper. Sie nennen sich ja selbst Kinderfuzzi. Wie ist das so als Kinderfuzzi?
Naja, also der Kinderfuzzi zu sein ist schon ziemlich toll. Der, an den die Kinder glauben und dem sie auch vielleicht mal eher folgen als den Dingen, die ihre Erwachsenen ihnen erzählen. Aber es wird auch schwerer, der Kinderfuzzi zu sein. Es war früher einfacher.
Warum? Was ist denn schwerer?
Naja, die Kinder können schwerer zuhören heutzutage. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Also ich merke das gerade, wenn ich vorlesen gehe in Grundschulen. Da gibt es ja auch diese Studie, die sagt, dass über 18% der 10-jährigen Grundschulkinder nicht mehr sinnentnehmend lesen können. Und wir Theaterleute und auch wir Schriftsteller, die auf Reisen sind und in Grundschulen lesen, wir spüren das jeden Tag. Und da kommt, ich glaube, etwas viel Schlimmeres auf uns zu als der Klimawandel.
Also Sie spüren es in den Vorstellungen, Konzentration lässt nach, Geräuschpegel schwillt an, ja?
Ja, und Sie können nicht mehr richtig zuhören. Wir haben seit 3 Jahren Weihnachten im Winterhuder Fährhaus, spielen wir jeden Morgen auch Schulvorstellungen. Da gehe ich vor den Vorhang und gebe Verhaltensmaßregeln raus. Mhm. Das habe ich die 27 Jahre vorher nicht machen müssen. Und das macht mir ein bisschen Angst. Aber da gibt es noch viele, viele andere, die für Kinder arbeiten, die da eine große Angst haben. Und einige von uns tun sich gerade zusammen und wir wollen vielleicht demnächst mal ein bisschen größer darauf aufmerksam machen.
Mhm. Ihren Kühlschrank, den können Sie aber bestimmt mit Kinder, selbstgemalten Kinderbildern zupflastern, oder?
Mein Kühlschrank? Ja. Ich glaube, das ganze Haus, in dem ich wohne, das ist eine ehemalige Landeszentralbank. Ja, total. Und gerade jetzt, wo demnächst das neue Buch erscheint, da bekomme ich schon die ersten Bilder von Kindern, die das Rumpelröschen schon aus dem Winterhuder Fährhaus kennen. Mhm. Bilder, ja, und ganz, ganz viel Schokolade.
Bekommen Sie geschenkt?
Ja, ja, kiloweise. Zu Weihnachten kiloweise.
Und was machen Sie denn mit den Bildern und der Schokolade?
Also für die Bilder gibt es große Mappen. Mhm. So wie früher, wie man in der Schule diese Kunstmappe hatte.
Ja, genau.
Weil die kann ich ja unmöglich alle aufhängen. Ich glaube, dann würde ich selber wieder zum Tuschkasten greifen und wieder selber anfangen und klein werden und mir einen Kittel anziehen. Und die Schokolade esse ich nicht tatsächlich. Ich muss auch dazu sagen, ich esse gar nicht so gerne Schokolade.
Ach so, also dezenter Hinweis jetzt an die Fans.
Genau. Nee, aber es gibt immer genug Abnehmer, die mir diese Schokolade abnehmen. Ich bin die immer ratzfatz los.
Man steht nicht auf der Bühne und begeistert die Kinder für ein paar Minuten, für eine Stunde, sondern man berührt sie so, dass sie selbst kreativ werden. Das ist doch ein tolles Gefühl, oder?
Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich in diese Welt gestellt wurde. Ich habe da früher große Probleme mit gehabt, der Kinderfuzzi zu sein. Und ich hatte vor ein paar Jahren nochmal so eine Situation mit einem Theaterverlag, die mich unbedingt, ja, ich durfte nicht so kindlich sein. Und da gab es ein Stück, ich sage jetzt nicht welches, da hatte man sich überlegt, weniger Interaktion, bloß so, dass man es auch vielleicht mal abends spielen kann. Und das ist ganz gründlich in die Grütze gegangen, sodass ich einen Tag nach der Premiere das ganze Stück nochmal verändert habe. Da habe ich mich aber auch selbst ein bisschen begonnen zu verleugnen.
Mhm. Das heißt, so Christian Berg braucht dieses Anarchische, dieses Eruptive, ja?
Das brauche ich, aber ich glaube auch ganz fest, dass es das ist, was die Leute von mir wollen.
Ja.
Schauen Sie, Daniel, ich bin jetzt im 10. Jahr im Fährhaus. Wir haben da mal mit 4.000 Zuschauern angefangen und sind jetzt weit, weit drüber. Wir spielen ja mal knapp 50 Vorstellungen.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir haben, aber wir sind ja eigentlich immer ausverkauft. Und wenn die Menschen im April schon hinpilgern und sich die Tickets für Dezember holen, das ist auch verdammt nochmal eine Verantwortung.
Aber was ist denn das Geheimnis? Welchen Nerv treffen Sie da?
Ich spreche, glaube ich, Ihre Sprache.
Mhm.
Und ich nehme mich selbst nicht so wichtig auf der Bühne. Und ich bin eigentlich ein Clown. Ich habe ja mal als Clown angefangen. Mhm. Ich glaube, ich halte Ihnen heute noch einen Spiegel vor. Ich bin so ein Eulenspiegel.
Und die Kinder duzen Sie ja auch, ne?
Und sagen Christian Berg. Das ist ganz witzig. Die sagen alle, immer. Also kein Kind nennt mich Christian, alle Kinder nennen mich Christian Berg.
Mhm.
Und ich glaube, weil die Erwachsenen darüber reden, dass sie nachmittags zu Christian Berg ins Theater gehen. Alle Kinder sagen Christian Berg. Konstantin Wecker hat mal gemeint, die denken, dass ich auch ein Kind bin, was sich verkleidet hat.
Mhm.
Weil sie glauben nicht, dass ein Erwachsener so bekloppt sein kann.
Viele Kinder kennen ja alle ihre Lieder. Eltern können nach langen Autofahrten auch schon alles mitsingen oder einiges mitsingen. Werden Sie da auch schon so als Familienmitglied angesehen? Wie ist das? Sind Sie da Teil der Familie?
Ja, ich bin ganz viel Teil der Familie. Mittlerweile kommt ja schon die dritte Generation zu mir. Also die früher Kinder hatten, die kommen heute schon wieder mit ihren Kindern. Und da bekomme ich auch Geschichten erzählt, was passierte, als man mich kennenlernte und in meine Stücke ging. Und man hört unsere Lieder teilweise auch auf Beerdigungen. Das gehört dazu. Also wir gehören zum Leben der Menschen dazu. Jetzt, wo es wieder mit den Büchern losgeht, ich habe lange keine Kinderbücher geschrieben. Mhm. Und da merke ich jetzt, wie ganz viele Kinder in die Lesungen gekommen sind. Ich war im Mai und Juni bei mir zu Hause im Landkreis lesen. Und ganz viele Kinder kamen in den Lesungen und hatten die alten Tamino-Pinguin-Bücher dabei.
2001,
die,
das ist ja schon.
Von ihrer Mama waren.
Ja, ja.
Und das ist, da, man gehört irgendwie, da haben Sie recht, irgendwie schon zum Leben dazu bei den Menschen.
Mhm. Soundtrack einer Kindheit, ja?
Vielleicht. Ich werde eigentlich immer stiller und immer glücklicher, wenn ich merke, wie viel Liebe die mir entgegenbringen. Also als Beispiel, ich war letztes Jahr im Fährhaus das Rumpelröschen.
Mhm.
Und neulich begann die Akademie und wir hatten neue Kinder, also unsere Musical-Akademie. Und wir hatten neue Kinder und es steht ein kleines Mädchen bei mir. Ich sitze am Tisch und trinke einen Kaffee und sie fängt mir plötzlich an, auf dem Rücken zu tasten. Und ich sage, na, was hast du denn? Wo sind denn deine Flügel? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Flügel, was für Flügel? Und ich wusste gar nicht, was sie meint. Und dann hat sie gesagt, aber du bist doch Rumpelröschen. Sag ich, nein, bin ich nicht. Doch, du hast dich doch jetzt nur als Mensch verkleidet.
Denn Rumpelröschen hat Flügel.
Aber kann es mehr geben? Ich glaube, es kann nicht mehr geben. Ach, Mann, aber man wird auch zum Teil, indem die Kinder dir ihre Sorgen schreiben, ihre Probleme schreiben, ihre Ängste. Und kann es mehr geben? Ich glaube nicht. Aber ich will nicht verhehlen, es wird immer schwerer, auch diesen Job zu machen, weil es einfach auch finanziell immer grenzwertiger wird, solche Produktionen auf die Beine zu stellen. Es ist schon immer noch nach 30 Jahren so, dass ich mir überlege, ganz genau plane, wie ich übers Jahr komme.
Man wird als Kinderfuzzi nicht reich, aber warum machen Sie es dann? Man könnte ja auch eine bürgerliche Existenz in Erwägung ziehen.
Aber ich kann doch nichts anderes. Ich kann doch nur das. Irgendwann habe ich festgestellt, da war ich 10 Jahre alt, da schon, dass kleinere Kinder auf mich abfuhren.
Mhm.
So, und es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich überlegt habe, ach, jetzt schlage ich mal den Weg des Kinderfutzigs ein. Das hat sich ergeben.
Mhm.
Ich war irgendwann dann nach der Schauspielschule an einem Kindertheater engagiert, habe mich darüber geärgert, wie lieblos die das gemacht haben, 3 Stücke in 2 Wochen einstudiert und dann habe ich bei der Deutschen Bank am Klosterstern mein Girokonto überzogen und um 8.000 Mark und habe angefangen, Tourneetheater zu machen und hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Meine Idole, die hießen Michael Schanze und Hermann von Feen.
Ja.
Und Heidi Kabel, immer die Unterhalter. Und ich wollte, und das gab es in der Form in Deutschland nicht, ich wollte immer Unterhaltung für die Familie machen.
Mhm.
Und ich habe da auch immer großen Wert drauf gelegt. Heute schreibt jeder irgendwie Familienmusical. Für mich war das immer ganz wichtig, dass zu mir, wie in einem Volkstheater eigentlich, die Familie kommen konnte. Und dass alle gleich gut unterhalten werden. Mein Anspruch war nie, Kindertheater zu machen, dass die Erwachsenen toll finden, weil ihre Kinder zufrieden sind.
Mhm.
Sondern ich will sie immer mitnehmen und ich will sie genauso begeistern. Und da gibt es Britta Duha von der Komödie schrieb mir neulich über unsere Frau Holle, die im November rauskommt. Ja, du hast wieder einen Bergklassiker geschrieben. Ich weiß gar nicht, was ein Bergklassiker ist.
Die Stücke, die ich bislang gesehen habe, waren immer Unterhaltung, ein bisschen albern, so kindlich albern, aber auch immer was Politisches, was Ernstes, was Anarchisches. Also immer so ein Cocktail aus diesen Dingen.
Ja, genau. Und albern muss man auch mal sein.
Ja, klar. Wie entsteht denn so eines Ihrer Stücke? Also nehmen wir mal, also es gibt ja Stücke, die entstehen über bekannte Geschichten, also Pinocchio, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Aber da gibt es ja auch das Phantom von Oper. So eine ganz schräge, skurrile Geschichte mit Persiflagen auf andere Musicals. Also da sind doch Abende in Kneipen mit vollgekritzelten Bierdeckeln, so stelle ich mir das vor.
Nee, stellen Sie sich das nicht so vor. Gar nicht. Da gibt es eine Idee und wenn ich keine Zeit habe, schreibe ich die auf. Früher hatte ich ein Zigarrenkästchen, das hatte mir Michael Ende als junger Mann mal gesagt. Mach dir ein Zettelkästchen. Heute ist es eine Datei, die heißt mein Zettelkästchen. Und da schreibe ich die Ideen auf. Und irgendwann, wenn ich was brauche, gehe ich in diese Datei. Lösch auch wieder ganz viel, weil ich denke, oh Gott, was hast du dir da für einen Blödsinn ausgedacht? Und beim Opa zum Beispiel war es so, dass ich einmal gerne so diese ganze Musical-Szene persiflieren wollte. Und die Geschichte vom Opa hatte ich mir ganz schnell ausgedacht. Er hat seine Zähne vergessen, als er in den Himmel gekommen ist und muss zurückkommen. Und was dann alles passiert.
Und dann geht es mal, hangelt man sich immer so weiter, was dann so passiert.
Ja, ich bin ein Schnellschreiber.
Mhm.
Das heißt, wenn ich Ruhe habe und zu Hause bin in meinem Cuxhaven, dann kann es tatsächlich sein, dass ich so ein Libretto in 2 Wochen fertig habe. Mit Songtexten.
Und dann kommt die Musik noch dazu. Da haben Sie ja so einen kongenialen Partner an der Seite, jetzt Paul Glaser, einen schwedischen Musiker.
Genau.
Und da geht das dann immer
hin und
her.
Der springt drauf, was ich mache. Der springt immer drauf.
Mhm.
Der ist da ganz genial. Dem muss ich meistens nicht mal die Szene erklären, sondern ich schreibe ihm Ballade oder ich schreibe ihm jetzt bei Frau Holle, das kann ich schon verraten, Pausenfinale, aber. So. Da gibt es nämlich dann einen Song, der heißt Frau Holle, 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 das ist eine super Olle. Mhm. Da werden viele Figuren, da kann ich schon verraten, viele Figuren plötzlich in Aberkostümen dastehen. Weil ich den Erwachsenen eben auch so ein bisschen Trash geben möchte. Mhm. So. Und ich schreibe auch gerade mit Scheibe, mit Jan-Christoph Scheibe ein Musical. Auch vom Rumpelröschen.
Alles gleichzeitig.
Ja, das ist sogar, der erste Akt ist schon fertig, sogar die Musik ist eigentlich schon komplett fertig. Scheibe und ich sind noch schneller als Paul Glaser und ich. Mhm. Und das spielen wir auch zusammen in Hamburg. Mhm. Nächstes Jahr ab Februar auf dem Theaterschiff.
Wie schreiben Sie denn so Thomas Mann-mäßig gesittet von 9 bis 17 Uhr oder eruptiv wie im Rausch nachts unter einer Schreibtischlampe?
Nee, wie im Rausch gar nicht. Tagsüber schon, aber nie nach 9 bis 13 Uhr oder 9 bis 16 Uhr. Kirsten Boje hat mir neulich erzählt zum Beispiel, dass sie sich da diszipliniert und Zeiten hat zum Schreiben, das habe ich gar nicht. Also ich muss einen Einfall haben und dann sitze ich da auch wirklich wie im Wahn, weil ich alle Rollen spreche. Meine Freundin sagte mir mal, also das mal filmen, wenn du schreibst und wenn ich dann fertig bin mit dem Schreiben, ich scheine mich da so zu verspannen auch und dann alles langsam wieder locker wird, bekomme ich solche Rückenschmerzen. Ja, aber ich habe mich dabei zum Glück noch nie selbst beobachtet. Vielleicht würde mich das dann beim Schreiben hemmen.
Das Musical machen als körperlicher Akt, als Sport. Sagen Sie das Phantom der Oper zum Beispiel. In dem Stück, da geht es um den Umgang junger und mit alten Menschen zum Beispiel. Es geht bei Ihnen um Themen, um Obdachlosigkeit. Um wie viel Thema verträgt denn so ein lustiger Familienabend?
Das ist eine gute Frage, aber das müssen Sie eigentlich nicht mich fragen, sondern das Publikum.
Aber man bekommt ja ein Gefühl dafür.
Ich finde es ganz wichtig, mal den Holzhammer zwischendurch rauszuholen. Mhm. Wenn Sie sich so richtig wohlfühlen, die Erwachsenen, dann mache ich gerne mal auf was aufmerksam, was mir stinkt. Und das war beim Opa was die Obdachlosigkeit und der Umgang mit alten Leuten generell. Mhm. Ich lebe von meiner letzten Frau geschieden, bin in einer neuen Beziehung, aber wir wohnen nicht zusammen. Mein Sohn lebt in Cuxhaven mit mir und meine Mutter ist 82, die lebt noch. Und ich habe es sogar im Bekanntenkreis, dass die Leute schmunzeln, dass wir jeden Tag zusammen essen. Wenn ich zu Hause bin, ist das ein Ritual, dass wir jeden Tag zusammen essen. Das gehört für mich dazu. Meine Mutter ist ein Teil meines Lebens und ich bin aber deswegen kein Mamasöhnchen. Ich kann mich auch sehr über sie aufregen, wenn sie sich bis heute noch einmischt in Dinge. Aber sie ist ein Teil meines Lebens und ohne sie wäre ich nicht der ich bin. Und ich finde auch nicht, dass es altmodisch ist oder dass das Mama-Söhnchenhaft ist. Ich finde, dass wir von der Liebe, die wir bekommen, was zurückgeben müssen. Mhm. Wem, wenn nicht unseren Eltern.
Und das fließt dann in die Stücke ein, solche Gedanken, die Ihnen am Herzen liegen.
Und aber auch den Kindern, ganz wichtig, großes Thema, macht euren Mund auf, wenn was doof ist. Mhm. Sagt was, lasst euch nichts gefallen. Aber da sind die Kinder ja heute eh anders als wir früher. Die Kinder heute muss man, also die Masse meine ich, die muss man dann immer bremsen. Ja, viele werden dann auch leicht respektlos, das meine ich jetzt nicht. Aber man muss schon die jungen Menschen, die kleinen Menschen dazu auffordern, sie selbst zu sein, ihren Weg zu gehen und zu glauben. Aber das glaube ich war bei keinem guten Kinderbuchautoren jemals anders.
Mein Christian Berg Schlüsselerlebnis, das war 2005, ist 13 Jahre her, im CCH in Hamburg. Da standen Sie auf der Bühne auch als Schauspieler. Das Stück war Pinocchio. Pinocchio hat mal wieder Mist gebaut und Angst, zu Geppetto zurückzukehren. Wird der ihn vielleicht verprügeln? Und da stehen Sie auf der Bühne und fragen die Kinder aus der Handlung heraus, werdet ihr zu Hause auch geschlagen? Schocksekunde im Publikum, die Augen der Eltern weit aufgerissen. Ein Christian Berg Moment, ein Moment der Wahrheit. Wie wichtig sind solche Momente bei Ihnen?
Die sind ganz wichtig und über diese Momente denke ich auch tatsächlich nie nach.
Das kommt spontan?
Das kommt wirklich spontan. Okay, wenn er funktioniert, gebe ich ehrlich zu, dann benutze ich ihn.
Ja.
Den mit der Kloppe könnte ich tatsächlich mal wieder, habt ihr schon mal zu Hause Kloppe gekriegt, hat er gesagt, der Pinocchio. Den könnte ich tatsächlich mal wieder rausholen. Ich finde das wichtig. Ich finde auch wichtig, dass die Kinder das sagen. Obwohl, da gab es in einer ähnlichen Szene, in einem anderen Stück, gab es dann auch schon mal einen dummen Moment, wo ein kleines Mädchen ihre Strumpfhose runtergezogen hat und grün und blau gehauen war. Das war nicht so lustig.
Aber was macht man denn da? Das ist natürlich die Fallhöhe in so einem Moment. Ne?
Ich war ziemlich schockiert, habe ihr gesagt, dass sie vielleicht mal mit jemandem drüber reden sollte und habe sie runtergelassen auf die Bühne wieder, weil ich nicht wusste, wie ich interagieren sollte und habe dann tatsächlich auch bestimmt, da war ich noch jünger, ich glaube ein halbes, dreiviertel Jahr nicht improvisiert. Mhm. Das, das war schon krass. Und der Vater rief auch von unten, es würde jetzt reichen. Und ich erinnere mich, dass ich zurückgerufen habe, ich glaube, es reicht noch lange nicht. Das ist grenzwertig, das passiert aber einmal im Leben, vielleicht Gott sei Dank.
Ja. Wie tief blickt man denn an so einem Musical-Nachmittag in Familien hinein? Also da ist ja Interaktion, steht ja auf dem Programm.
Man blickt schon, aber manchmal verblickt man sich auch und denkt, heile Welt oder glückliche Familie. Und dann bekommst du dann trotzdem von der Mama einen Brief, dass dem Papa gerade nicht so gut geht und dass es ihnen nicht so gut geht. Und vielleicht ist es ganz einfach und naiv, ich denke, wenn sie diese 2 Stunden dann bei mir haben und es ihnen dann für die 2 Stunden besser geht, vielleicht ist das erleichtert. Ich kann ihr Leben nicht verbessern. Ich habe nicht mal den Anspruch. Ich kann auch keine Mauer niedersingen wie David Hasselhoff. Ich kann vielleicht der sein, an den man sich erinnert mal und denken, Mensch, Christian Berg hat gesagt, sei mutig, steh zu dir, glaub an dich. Mehr will ich gar nicht.
Christian Berg, manchmal stehen Sie mit roter Nase auf der Bühne, ein Clown. Der wollten Sie immer schon sein, schon als kleiner Junge, oder?
Ja, ich war 3. Kam aus dem Zirkus mit meinem Vater an der Hand und hat meiner Mutter gesagt, ich werde Clown. Und meine Mutter hat das abgetan, wie bei allen 3-jährigen Jungen,
schon klar,
wie
die
mit dem
genau.
Lokomotivführer. Plus von dem Tag an habe ich angefangen, an meiner Karriere zu arbeiten. Ich
habe
Clown gespielt,
ja.
Meine Mutter musste mir Kostüme nähen. Und als ich dann 6 war, eröffnete ich meinen ersten Kinderzirkus und die Kinder mussten auf Gemüsekisten, die wir bei Edeka geklaut haben, sitzen und 30 Pfennig zahlen. Und jeder musste eine Nummer machen und die Mädchen, die gut im Sport waren, mussten eine Bodenturnnummer machen. Und dann musste jemand zaubern. Dann habe ich einen Ponyhof angerufen, ob die mit ihren Ponys kommen. Das war so, ich musste so auf den Geist gegangen sein, diesen Eltern dieser Kinder da bei uns im Viertel. Weil dann war Sommer und ich konnte gar nicht verstehen, dass die ins Freibad wollten. Weil es war Sonntag, es war Zirkus. Und dann kam doch unser Pastor und dann sagte, er hätte gehört, ich würde sonntags Zirkus machen. Und dann musste ich die Termine alle auf Samstag verlegen und war total genervt.
Oha.
Auf diesen Pastor, der wirklich noch tradiert war und auch noch Pastor Papst hieß. für mich gab es nie was anderes. So immer. Und dann habe ich die Schule beendet, ohne Abitur und bin zum Zirkus gegangen. Also.
Da waren Sie 16.
Mhm.
Mit 16 von der Schule gehen mit einem tschechischen Clown auf Tour. Wie war das? Geht mal dahin mit dem Schild, junger Mann zum Mitreisen gesucht in der Hand. Wie kommt man zum Zirkus?
Seitdem ich 14 war, bei Giovanni Althoff, also beim großen Zirkus Althoff, alle meine Ferien verbracht. Und wollte gerne zum Zirkus. Und ich glaube, die hätten mich gerne gehabt, um mich so fürs Management auszubilden. Aber das wollte ich nicht. Und dann bin ich nach der Schule dahin und war ganz enttäuscht, dass ich plakatieren musste und Karten abreißen und Zuckerwatte verkaufen. Und das war ganz furchtbar. Und dann lernte ich einen Artisten kennen, der früher als Trapezartist gearbeitet hatte. Und der wollte eine Clownnummer aufbauen, weil er einen Unfall hatte und nicht mehr arbeiten konnte. Und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, sein Partner zu sein. Dann haben wir angefangen zu arbeiten, haben eine Nummer entwickelt, also eine klassische Clownnummer. Es gibt ja, bei den Clowns ist es ja ähnlich wie im Theater, es gibt ja richtig vorgeschriebene alte klassische Clownnummern, die aber nicht wie am Theater, nicht in Textbüchern vorhanden sind, die wurden immer mündlich überliefert. Irgendwann hat Tristan Remy in den 80ern ein Buch rausgebracht, das heißt Clownnummern. Da sind die wichtigsten Klassiker drin, das ist wie eine Bibel. Und da habe ich mit dem gearbeitet und wir sind aber immer nur so in Einkaufszentren aufgetreten, in Nightclubs. Und das fand ich alles ganz furchtbar. Und dann stand eines Tages in der Zirkuszeitung, das ist sowas für Psychologen, Psychologie heute, eine Anzeige, dass ein Schweizer Zirkus einen Moderator suchte für die Saison 83. Und dann habe ich die angerufen, das werde ich nie vergessen, das war so Mitte Dezember 82, ich war 16 Jahre alt und habe die angerufen. Ich so, klar, Ansage kann ich und cool. Und dann kriegte ich Silvester 82 ein Telegramm, Clown erwünscht, bitte sofort anrufen. So, und dann bin ich da, glaube ich, am 2. oder 3. Januar hingefahren und habe mich verkauft wie Charlie Rivel, wie der größte Clown der Welt. Und ich konnte nichts, Daniel. Ich konnte gar nichts. Kein Reprisenclown, also der die Umbaupausen überbrückt. Das ist eine sehr schwere Arbeit. Und ich habe mich dort verkauft, ich hatte nur Fotos von mir, das hat denen gereicht, die wollten gar nichts sehen und haben mich engagiert für eine wahnsinnig tolle Gage. Und dann musste ich im Februar, die Saison ging im März los, musste ich im Februar schon hin und dann sollten die Proben losgehen. Und dann stellte sich an einem Abend raus, der kann gar nichts. Und dann habe ich gesagt, na gut, jetzt schicken die dich nach Hause. Und dann haben die gesagt, nee, du bist begabt, aber natürlich nicht für das Geld. unser Vater, also der Großvater, der war ein berühmter Clown, der nimmt dich jetzt mal an die Hand. So, und dann bin ich geblieben.
Und war das denn auch so, wie man sich das im Zirkus so Salto Mortale mäßig vorstellt, wild romantisch zwischen Artisten und Tieren?
Für mich war das so. Aber damals hatte es der Zirkus schon sehr schwer. Und ich möchte gar nicht wissen, wie es manchen Zirkusdirektoren heute geht. Mhm. Ich glaube, das ist eine sterbende Kunst tatsächlich. Mhm. Bernhard Paul würde mir wahrscheinlich ins Genick springen. Aber ich meine nicht Zirkusse wie Roncalli. Mhm. Aber es gibt schon viele große, die sehr zu knabbern haben. Und auch diese Tierdiskussion gerade.
Ja.
Also den Zirkus, wie wir ihn kennen, wird es bald nicht mehr geben. Viele werden Hurra schreien. Aber es ist für mich eine der wenigen Formen des wahren Volkstheaters.
Was haben Sie denn da gelernt?
Gemeinschaft lernt man da vor allen Dingen. Mhm. Man lernt, auf sich zu achten, aufeinander zu achten. Und ich habe dort gelernt, mich Dinge zu trauen und niemals zu schämen. Und das kann ich seltsamerweise nur auf der Bühne. Das kann ich privat gar nicht gut. Mhm. Privat versuche ich das immer mit einer großen Klappe zu überdecken. Ich habe mich getraut, ich selbst zu sein eigentlich. Weil ich wollte ja mein Leben lang nichts anderes als dieser Clown sein.
Mit 16 in die Welt, von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort ziehen. Ich hätte wahnsinnig viel Angst vor der großen Welt. Und Sie haben einfach gesagt, was kostet die Welt?
Ich habe nie vor solchen Dingen Angst gehabt. Seltsamerweise. Bis heute nicht. Es gibt andere Dinge, vor denen ich wahnsinnig viel Angst habe. Zum Beispiel hätte ich richtig Schiss, als Vater mit einem Kind im Theater zu sein und von so einem Deppen wie Christian Berg da auf die Bühne geholt zu werden. Das ist mir dreimal so gegangen mit meinem Sohn im Zirkus und auch im Theater. Ich schäme mich in Grund und Boden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kriege nasse Hände. Vor sowas habe ich Angst. Mhm. Aber davor hatte ich keine Angst. Ich habe viele, viele tolle Leute kennengelernt. Ich lernte in jeder Stadt neue Menschen kennen, zu denen ich heute teilweise noch Kontakt habe. Ganz lustigerweise, Facebook macht es möglich. Mhm. Nee, da hatte ich nie Angst. Ich habe immer Zivilcourage besessen. Und meine Mutter erzählt immer eine Geschichte, hat einen Schützenverein in Cuxhaven, das war auch in der Zeit, als ich nichts konnte, eine Weihnachtsfeier gefeiert. In der Zeitung stand, dass ich Clown werden will, so ein Porträt über mich. Und die haben mich engagiert für ihre Weihnachtsfeier. Und da habe ich die Leiter meiner Mutter genommen und habe mir eine lustige Nummer überlegt. Und meine Mutter hat gesagt, sie hat in ihrem ganzen Leben niemals so viel Blut und Wasser geschwitzt um mich, wie an diesem Nachmittag, wo sie mich dahin gefahren hat. Weil ich konnte nichts. Mhm. Aber die haben mir 500 Mark bezahlt.
500 Mark ist ja auch eine Menge Geld.
Damals gewesen. War das, ich war 16.
Wahnsinn.
Till Eulenspiegel.
Sie hatten als Kind einen Schädelbasisbruch. Mhm. Und das war auch ein wichtiger Moment und einen später wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Motor auch für Sie in Ihrem Handeln. Ja?
Das war meine einzige Chance eigentlich. Ich hatte nur die Chance, es allen zu beweisen. Unter anderem meinem Bruder, der nie an mich geglaubt hat, der mal gedacht hat, naja, der spinnt, der Kleine. Der will Clown werden oder er will berühmt werden oder er will Kindertheater machen oder sein eigenes Theater gründen und der jüngste Theaterdirektor Deutschlands sein. Ich glaube, aus dieser Schwäche hatte ich gar keine andere Chance, als stark zu sein oder stark zu scheinen. So ein Scheinriese.
Genau, wie bei Jim Knopf. Ist es denn aufgegangen? Was hat denn der Bruder gesagt? Was hat denn die Mutter gesagt?
Die Mutter ist sehr, sehr stolz. Mein Bruder hat damit bis heute Probleme. Also jetzt hat er Probleme damit, dass ich bekannt bin. Also dass er auf mich angesprochen wird. Aber das ist seine Abteilung, seines Lebens. Damit habe ich ja nicht mehr viel mit zu tun. Meine Mutter ist schon sehr stolz auf mich. Mhm. Und mein Sohn Matthäus, der hatte tatsächlich nach der Premiere von Fischer und seiner Frau, war ein Premierenessen bei einem Chinesen am Hauptbahnhof. Und dann saß er mit ein paar Journalistenkollegen von ihnen zusammen. Und die mich auch schon sehr lange kannten. Und denen hat mein Sohn meine Arbeit erklärt und ich habe völlig abgeschnallt, weil ich immer gedacht habe, der wird mich überhaupt nicht ernst nehmen. Weil wenn ich ihn gefragt habe, wie fand es denn? Gut. und denen hat er meine Arbeit erklärt und was ich sagen möchte mit meiner Arbeit. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn bei dem mal nichts geht, dann nimmst du ihn als Pressechef.
Christian Berg zu Gast im Talk bei NDR Info. Mitte der 80er Jahre waren Sie auch auf einer Schauspielschule hier in Hamburg. Also ich sag mal, Sie könnten jetzt hier auch einen amtlichen Hamlet hinlegen, ja?
Ja, ob der amtlich wäre, weiß ich nicht, aber den habe ich schon noch drauf.
Ja. Warum waren Sie eigentlich auf einer Schauspielschule?
Weil es noch keine Entertainment-Schulen gab. Mhm. Ich habe mir so mein Rüstzeug geholt. Ich habe sprechen gelernt, ich habe atmen gelernt, ich habe gelernt, ein Chanson zu singen. Ich würde niemals sagen, dass ich ein Sänger bin. Und ich hatte auch nie vor, ein Stadttheater ins Engagement zu gehen. Es war mir ganz klar, dass ich das nicht mache. Und da waren hehre Leute an meiner Schule, die hehre Kunst machen wollten. Und ich weiß, dass ich davon träumte, bei Helga Feddersen zu spielen. Mhm. Und dann sagte mir jemand aus meinem Semester, also Christian, weißt du, bevor ich bei Feddersen spiele, gehe ich lieber putzen. Das war schon hehre Kunst da. Also die träumten vom Schauspielhaus und vom Thalia-Theater. Ich war dafür sicher auch nie gut genug. Ich hatte meine Vision eigentlich schon von dem, der auf der Bühne steht und anarchisch ist. Die hatte ich da schon.
Ist das auf der Schauspielschule willkommen gewesen?
Nö. Aber ich war ja nie so willkommen. Also von daher.
Sie sind denn so ein Widerborst. So,
ja,
sind, auch eine Nervensäge, ja.
Genau.
Aber das kostet auch ganz viel Kraft und Energie, ja.
Ja, vor allen Dingen die anderen. Nee. Also so egomanisch wollen wir nicht sein. Ich kann auch egomanisch sein, natürlich. Aber ich habe eigentlich die tollen Schauspielschüler so in den oberen Semestern, die habe ich alle immer nur angehimmelt. Mhm. Also die fand ich, also Beate Kjupel, großer Unsorgstar, die war, als ich auf die Schule kam, Schulsprecherin und war im sechsten Semester, die habe ich angehimmelt. Die war für mich unerreichbar. Die fand ich so toll schauspielerisch. Da gab es so einige und ich kannte meinen Platz. Ich wollte das alles gar nicht. Ich träumte nicht von einem Film. Ich wollte, naja, singen wie Hermann von Feen konnte ich nie. Aber ich wollte sowas machen, wie der Hermann machte. So Kinder ernst nehmen. Eigentlich ist es das gewesen. Auf Augenhöhe sein mit Kindern.
Da waren Sie ja wahrscheinlich weiter als die meisten auf der Schauspielschule, die noch suchten. Sie wussten ja schon, in welche Richtung.
Ich wollte Entertainer werden. Ja. Ich wollte eine Showtreppe runterkommen wie Harald Junke. Ich bin tingeln gegangen. Ich bin für 10 Mark in der Kneipe aufgetreten als Putzfrau und habe den Leuten einen vom Pferd erzählt. Und spielte eine Putzfrau und kriegte 10 Mark und ein freies Essen. Und dann irgendwann wurde ich für ein großes Musical auf Tournee engagiert, Freddie Quinn, Große Freiheit Nummer 7. Da habe ich dann so viel Kohle verdient, dass ich wieder ein Stück produzieren konnte. Und das ging dann immer so weiter, aber so richtig gut gelaufen ist das nie. Die Leute fanden meine Stücke toll, aber es ist miserabel gelaufen. Ich war ein schlechter Kaufmann. Bis ich dann irgendwann in einem Hotelbett lag nachmittags und den Tigerentenclub schaute. Und da lief Janosch. Und dachte ich, verdammt nochmal, warum hat denn da noch keiner ein Musical draus gemacht? Und dann habe ich bei dem Verlag in der Schweiz angerufen und habe gefragt, sagen Sie Musicalrechte, oh, wie schön ist Panama? Hat uns noch nie jemand gefragt. Und dann bekam ich die recht fix, weil ich denen ein paar Sachen geschickt habe, was ich schon gemacht habe. Und dann habe ich ja eine Lawine losgetreten. Dann habe ich einen Tag vor der Premiere, weil der Vorverkauf in Cuxhaven in einem Zirkuszelt so schlecht lief, dpa eine Mitteilung geschickt, das erste Janosch-Musical der Welt hat Premiere. So, und da gab es so einen Orkanregen in diesem Zirkuszelt, dass wir fast räumen mussten. Und dpa titelte am nächsten Tag Prasselregen über Panama. Und es gab für Herbst, es war Sommer, und es gab für Herbst schon zwei Städte, die im Vorverkauf waren, Bremen und noch eine Stadt. Und nach diesem Artikel meldeten diese beiden Städte, sie sind ausverkauft. Tausender Seele. Ja, und plötzlich kamen sie alle aus den Löchern, wie das so ist, die großen Konzertveranstalter. Und wir haben dieses Panama dann 590 Mal in 11 Monaten gespielt. So.
Das war das Erweckungserlebnis sozusagen, des Christian Berg von heute.
Ja, ich war ja aber nie anders.
Ja.
Ich habe immer das Gleiche gemacht. Und dann kamen die großen Verlage wie Thienemann. Ja, wir hätten gerne Jim Knopf als Musical vertont. Michael Ende würde 70 werden. Hätten Sie Lust? So kam ich zu Konstantin Wecker. Aber die Geschichten sind alle schon tausendmal erzählt.
Die erzählen wir gleich noch. Sie haben ein Lied mitgebracht. Sie haben sich ein Lied gewünscht, nämlich von Billy Joel, Leningrad.
Ja.
Warum?
Das handelt von einem Clown. Der geht zu den Kindern in einer ganz schweren Zeit, also im Kommunismus, und spielt für sie und bringt sie zum Lachen. Und ich habe so Angst, dass unsere Zeiten so schwer werden, dass ich auch irgendwann den Wodka brauche, wie es in dem Lied heißt, um die Kinder von den schlimmen Zeiten abzulenken. Das möchte ich nämlich nicht sein, so ein Clown. Also ich glaube, das würde ich auch mit meiner Seele nicht überleben. Ich würde gerne ein Clown sein, der in relativ guten Zeiten, die sind ja immer noch relativ gut, unsere Zeit, und unsere Demokratie steht, und daran glaube ich ganz fest. Man lässt sich nur manchmal von den blöden sozialen Netzwerken so einlullen, was ich auch tue. Ich würde ganz gerne das nicht erleben müssen, in irgendwelchen Regimen gezwungen zu werden oder vielleicht auch, weil ich anders bin, nicht mehr Clown sein zu dürfen.
Another son.
Billy Joel, Leningrad. Christian Berg im Talk bei NDR Info. Als Kinderfuzzi, als Musical-Berserker, fühlen Sie sich da eigentlich in der Branche ernst genommen?
Nö, gar nicht. Aber das ist auch so eine Sache, die mich nicht mehr stört. So viele Kollegen aus den erwachsenen Musicals, die haben ganz schön Standesdünkel mit mir. Viele auch nicht, muss ich sagen. Mhm. Aber die lieben Kollegen, die so über uns lachen, die wir mit einem Viertel der Produktionskosten auskommen oder mit einem Achtel, die sollten sich mal vor Augen führen, dass wenn wir nicht gut sind, haben sie später keine Zuschauer.
Mhm.
Aber ich habe das wirklich gelernt. Ich habe so eine ziemlich schlimme Lebenskrise durchgemacht von 2012 bis 2015. Und da habe ich sehr viel gelernt und das hat mich auch alles wieder sehr geerdet. Die schlimmsten Zeiten menschlich waren die Zeiten, wo ich wirklich viel Geld verdient habe und sehr erfolgreich war, diese Jim-Knopf-Zeiten, wo mich dann irgendwann mal mein bester Freund fragte, sag mal, Christian, hast du eigentlich eine Ahnung, dass Erfolg nichts mit Glück zu tun hat? Und da ist es mir auch einmal sehr aus dem Gesicht gefallen. Ich bin in eine ganz schwere Krise gestürzt, aus der ich kaum rauskommen konnte. Und jetzt diese letzte Krise, die hatte mit dieser Insolvenz zu tun und ich musste mich ganz neu erfinden, was dann im Nachhinein Glück war. Aber ich musste auch gerade in dieser Zeit, wo ich nicht sagen konnte, dass ich meine Sachen nicht mehr finanzieren kann, weil ich kurz vor der Insolvenz stehe, da war ich im Nachhinein für viele ein ganz schönes Arschloch, muss ich sagen. Ich wollte das nicht sein, aber ich musste den Schein wahren.
Das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Sie hatten ein Tourneetheater, das ging pleite vor 5 Jahren. Mhm. Wie ist denn das passiert? Kam das für Sie plötzlich?
Wenn man das was macht, was ich mache, ist man verurteilt, Menschen zu trauen. Seine komplette Gefühlswelt, weil das alles, was Sie auf der Bühne sehen, ist meine Gefühlswelt. Alles das in die Hände von Menschen zu legen, denen du vertrauen kannst. Und da ist natürlich auch ein leichtes Spiel, dieses Vertrauen zu missbrauchen. Und ich bin immer wieder auf irgendwelche Partner oder windigen Agenten reingefallen, die mich gelingt haben. Und es war auch, natürlich war es auch selber schuld. Ich kann nicht sagen, mit 45 Jahren, ich wusste das ja nicht. Ich wusste vieles und wollte es dann nicht hören. Ich habe auch Briefe im Pappkarton unter Sofa getan, weil ich sie nicht lesen wollte. Das war aber schon sehr schwer. Das war schon, das ging schon fast, das wurde schon lebensbedrohlich. Ich wurde dann auch noch sehr krank. Aber im Nachhinein will ich Ihnen sagen, dass diese Zeit sehr wichtig für mich war. Nämlich mal nicht wieder, sondern endlich zu mir zu finden. Und endlich zuzulassen, ja, es ist dein Leben, der zu sein, der für die Kinder spielt. Ja, es ist dein Leben, ein Geschichtenerzähler zu sein. Ja, es ist dein Leben, dass mein Freund Jendrik, das ist ein Junge mit Down-Syndrom, der seit Jahren in meine Vorstellungen kommt, der grundsätzlich ausrastet, wenn er mich auf der Bühne sieht. Aber so viel Liebe wie von meinem Freund Jendrik, weiß ich nicht, ob große Matthias Reim und diese Leute das so haben. Da muss ich schon sagen. Diese Krise war ein Augenöffner und hat dann wieder ein bisschen mehr zur Menschwerdung beigetragen.
Wie sind Sie denn da rausgekommen? Also Sie waren ja dann ganz finanziell und emotional ganz
alles
unten.
Weg. Theaterrechte alles verscherbelt worden vom Insolvenzverwalter. Ja. Mein gesamter Fundus wurde verscherbelt. Ich habe monatelang auf der Couch gelegen und auf die Decke gestarrt. Und dann ging es langsam wieder los, weil alte Weggefährten, da muss ich mal eine Lanze brechen, weil zum Beispiel Michael Lang vom heutigen Unsorg-Intendant gesagt hat, Christian,
damals Winterhuder Fährhaus-Intendant.
Genau, und jetzt stehst du wieder auf und machst weiter und ich produziere in Zukunft deine Stücke, die du Weihnachten spielst und niemand anders. Wir produzieren die selber, sonst habe ich die immer produziert fürs Fährhaus. Mhm. Und danach noch ein paar Produktionsfirmen, die sich meinen Fundus gekauft hatten und meine Rechte gekauft hatten und der Meinung waren, dass das jetzt immer so weitergeht, dass ich jedes Jahr das gleiche Stück nochmal wiederhole, weil sie ja den Fundus und die Stücke gekauft hatten. Und Michael Lang war eigentlich einer, der dann gesagt hat, Christian, aufstehen, quasi Nase putzen oder Mund abputzen, Krone
richten, genau, und weiter.
Und der hat Und dann auch, ich bin da jetzt nicht mehr engagiert, aber auch Leute wie Axel Schneider vom Altona Theater, dem das auch relativ egal war, als ich mit meiner Geschichte kam und gesagt habe, ich möchte Regie führen, ich möchte Stücke schreiben, der hat auch an mich geglaubt. Ich mache da jetzt nichts mehr, aber trotzdem habe ich dem auch eine ganze Menge zu verdanken. Ich habe vielen Menschen ganz viel zu verdanken. In erster Linie den Menschen, die mich lieben und die mich glauben. Aber dann danach dieser Krise war auch die Ehe kaputt. An dem Tag, als das Insolvenzgericht feststellte, dass ich wieder mein eigenes Geld verdienen durfte, hat meine Frau mich verlassen. Mhm. Und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Was ich auch verstanden habe im Nachhinein. Ich habe aber auch lange gebraucht, das zu verstehen. Ich habe gedacht, sie hat mich verlassen, weil sie, ja, ich habe das mit ihm nicht mehr können. Aber es muss eine schwere Zeit gewesen sein. Mhm. Und ich habe ganz wenig an mich geglaubt.
Haben Sie sozusagen auch an den privaten etwas daraus gelernt? Also welche Rolle spielt Familie heute? Also haben Sie eine Work-Life-Balance, wie man so sagt?
Ja, die habe ich, weil ich wieder in einer sehr glücklichen Partnerschaft bin. Aber ich habe mittlerweile auch wieder Leuten vertraut danach, nicht vielen, aber auch wieder welchen, mit denen ich auch wieder auf die Nase gefallen bin.
Wie ist denn das mit der Vergebung zum Beispiel? Also die Leute, die Sie jetzt übers Ohr gehauen haben, die mit ihrem Geld nicht richtig umgegangen sind, haben Sie denen vergeben oder sind die noch?
Ja. Ja. Ich finde, Vergebung ist genauso wichtig wie Liebe. Mhm. Ich hoffe, dass auch die Leute, über die ich drüber klettern musste, in meinem Wahn, um meinen Hintern zu retten, dass die mir irgendwann vergeben können. Ich finde, Vergebung hat auch was damit zu tun, dass du dich selbst befreist von Dingen. Und ich finde, Vergebung ist eine große Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich Ihnen das erzähle, Daniel. Ich habe auch angefangen, E-Mails an Leute zu schreiben und mich bei ihnen entschuldigt. Mhm. Mit ganz verschiedenen Reaktionen. Teilweise toll und teilweise wir reden wieder. Und teilweise auch gar keine Antwort oder tatsächlich auch Generalabrechnungen. Aber ich habe das gebraucht. Und da gibt es auch noch so ein paar Kandidaten, wo ich mich noch nicht traue. Aber das würde ich machen.
Haben Sie denn im Nachgang nach der Insolvenz auch mal einen BWL-Kurs gemacht?
Nö. Ich lasse mich nur noch engagieren. Mhm. Und bei dieser kleinen Firma, die den Fischer macht und das Bambi gemacht hat, da gibt es eine Präambel in dem Gesellschaftervertrag, dass wir keine Schulden machen. Und das macht ja die Constanze Ulmer vom Hamburger Sprechwerk, die ist unsere Geschäftsführerin. Und das macht sie ganz fantastisch und die hält mir auch sehr fantastisch den Rücken frei. Und sagt immer, ich muss mich nochmal nerven, weil sie mir tatsächlich dann nochmal die Zusammenhänge von irgendwelchen finanziellen Dingen erklärt. Und ich habe einen Steuerberater. Ich muss hier meinen Steuerberater mal, ich bin immer weggelaufen vor Steuerberatern. Ich habe so getan, als wenn ich krank bin, ich habe Zahnarzttermine vorgeschoben.
Aber der ist doch Ihr Freund,
bin der sozusagen. Nein, furchtbar. Und jetzt habe ich endlich einen, nach 30 Jahren habe ich einen ganz tollen Zuhause bei mir in Cuxhaven. Und das ist der Erste, der mir Dinge plausibel machen kann. Mhm. Und der auch immer sagt, oh, oh, da kommt was, Christian, Vorsicht, umschiffen. Da habe ich eine Menge gelernt. Also ich bin auch vorsichtiger geworden.
Christian Berg, Sie machen seit 30 Jahren Kunst für Kinder und für Familien. Was hat sich in dieser Zeit geändert? Sehen die Stücke heute anders aus?
Ja, die sind schneller geworden. Mhm. Lange Szenen, ohne dass viel passiert, sind nicht mehr möglich. Früher war das überhaupt kein Problem. Es ist heute alles so ein bisschen videoschnittmäßiger. Mhm. Also genau wie die Videos. Ist alles ein bisschen schneller geworden. Und es ist so, dass die Szenen nicht mehr so lang dauern dürfen, weil die Kinder nicht mehr in der Lage sind, lange zuzuhören. Und da muss ich nochmal, oder nutze ich jetzt das Radio hier, wirklich die Eltern auffordern, lest bitte euren Kindern vor. Mhm. Vorlesen ist bewiesen, macht empathisch. Das ganze Sozialverhalten wird aufgebaut am Vorlesen. Und es reicht nicht, wenn Kinder erst mit der Grundschule das erste Mal mit Büchern in Verbindung kommen. Ich weiß, dass das Leben ganz stressig ist und dass man viel zu tun hat. Aber ich glaube, man begeht an Kindern, die man nicht vorliest und die man irgendwo mit dem iPad oder dem iPhone in der Ecke parkt, beim Italiener abends, damit man seine Ruhe hat. Man begeht da Schlimmes an seinen Kindern. Wir müssen den Kindern vorlesen und lesen muss in der Schule. Dafür müssen mehr Lehrer her. Es muss mehr forciert werden. ich finde, Lesen muss zum Schulfach wieder werden und genauso wichtig behandelt werden wie Sport.
Nun gibt es, haben Sie Kontakt mit den Kindern, die immer größere Schwierigkeiten haben, komplexen Handlungen zu folgen. Aber dann gibt es auch noch die Eltern. Die Eltern sind ja auch anders geworden. Es gibt da jetzt diese Helikoptereltern. Fliegen die auch durch Ihre Vorstellung?
Die fliegen da auch, aber da bin ich auch so krass, dass ich denen das auch sage. Das finde ich furchtbar. Ich finde auch, als wir mit der ersten Musical-Akademie angefangen haben, da hatten wir auch so einige so Ballettmütter. Mhm. Um Gottes Willen, nein. Also ich mache alles, ich habe keine Kinderstars auf meiner Bühne. Ich möchte, dass sie ein Erlebnis haben, was sie nie vergessen. Dass sie ein Gemeinschaftserlebnis haben. Ich finde Helikoptereltern, ja, ich finde die ganz schön grenzwertig. Weil die sollen doch ihre Kinder wachsen lassen, aufwachsen lassen, erwachsen werden lassen. Und die sollen, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, mit 6 Jahren Kanton zu sprechen und einen Kochkurs zu besuchen und zum Budo zu gehen und Yoga zu machen. Das ist nicht so wichtig. Vielleicht ist es wichtig, mal einen Vorlesenachmittag zu machen und die Familie zusammenzuholen und vielleicht auch Kinder, von denen man weiß, dass ihnen nicht vorgelesen wird. Da kannst du wirklich, Mama und Papa, da kannst du was tun für dein Kind. Alles andere, wir sind doch auch groß geworden, haben das nicht gehabt. Wir haben auch erst ab der 5. Englisch gehabt.
Genau.
So.
Ich habe mal den Verkehrskasper hier in Hamburg begleitet. Polizisten ziehen sich da so eine Puppe über die Hand und die älteren Jungs bei den Vorstellungen, die Rabauken, die sagen, ja, klar, habe ich verstanden, eine Puppe, haha. Und dann stehen dieselben Jungs 5 Minuten später, springen auf von ihren Sitzen und rufen, Vorsicht, Kasper, hinter dir. Die einfache Geschichte funktioniert noch, auch in 2018.
Natürlich, weil die Kinder die allerbesten Menschen sind, die sind ja noch nicht versaut. Die glauben das ja alles noch und die sehen in der Hand des Polizisten dahinter keine Tafel, auf der immer die blöden Sätze stehen, die man nicht abschreiben kann oder die Matheaufgaben, die man nicht versteht. Die lassen sich mitnehmen. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das so toll finde, der Kinderfuzzi zu sein. Das ist das, worauf wir aufbauen können. Kinder sind ja nicht, das sind ja keine kleinen schlechten Menschen oder kleine AfD-Mitglieder. Das sind ja Kinder. Mhm. Und denen können wir ja noch so viel mitgeben. Und ich liebe es, in Schulen lesen zu gehen, auch wenn es grenzwertig ist. Ich gehe jetzt im Herbst zusammen mit dem Abendblatt, gehe ich in Problemschulen. Da freue ich mich drauf. Und wissen Sie warum? Die von zu Hause aus sowieso Bücher haben, die brauche ich nicht mitnehmen. Mhm. Die finden das toll. Die lesen meine Bücher, die finden das klasse. Aber neulich war in einer Schule ein kleiner syrischer Junge, der als Schläger gilt, der nicht redet, der aggressiv ist, der nicht mitmacht, der keine Lust auf die anderen hat. Und dieser Junge, der stand in der Aula meiner ehemaligen Schule und wartete, bis alle Kinder rausgegangen waren und stand vor mir und sagte zu mir, ich wünsche mir jetzt das Buch. Und das sind die wir mitnehmen müssen. Wir müssen nicht die mitnehmen aus den Bildungsfamilien. Die anderen müssen wir mitnehmen.
Die erreichen und die dann mitnehmen. Sie haben schon mehrfach, ist der Name Hermann van Veen gefallen. Mit dem würden Sie gerne mal zusammen.
Ja, ist aber, glaube ich, keine Chance. Ich habe noch nie eine Antwort bekommen.
Warum? Was ist an Hermann van Veen?
Ich war ein Kind und da sah ich einen Film über einen Mann, der in einer Mühle wohnte und in einem Schrank. Die seltsamen Abenteuer des Hermann van Veen und da hat er mich kassiert. Ich werde nie vergessen, meine Freunde haben mir zum 18. Geburtstag Schallplattengutscheine geschenkt. Da bin ich hingegangen und habe mir für, glaube ich, 300 Mark alle Hermann van Veen Platten gekauft. Und dann sagte mein damaliger bester Freund, wir haben gedacht, du kaufst dir jetzt mal Musik.
Richtige Musik, genau.
Und dann spielte van Veen hier im Deutschen Schauspielhaus Alfred Jodocus Kwak mit Symphonieorchester als Sommerbespielung. Und da bin ich mit meiner Mutter, da war ich 18 oder 19, das war vor der Schauspielschule, jeden Abend in diese Vorstellung gefahren. Jeden Abend, 3 Wochen lang. Ich habe alles gemacht. Ich habe in der Fischbratküche in Betonwannen Rotbarsch paniert, morgens um 5 Uhr, um abends zu Hermann fahren zu können. Das war für mich Schlüsselerlebnisse der Fantasie, Schlüsselerlebnisse. Das war das Berührendste. Und dann schrieb der mir in mein Buch am Bühneneingang, als ich ihm erzählte, ich sei Clown, dann schrieb er mir, Christian, das ist der schönste Beruf der Welt. Ich hoffe, dass du so viel Spaß hast wie ich. Das Buch habe ich bis heute. Die seltsamen Abenteuer der Ente Alfred Jodocus Kwak, aber noch nicht als Zeichentrick, sondern als Solo-Show, als Solo-Performance von ihm. Der war wie ein Clown aus einer Welt, die es gar nicht gibt. Oder aus einer Welt, in die man vielleicht mal aufbrechen kann. Und dann war er tatsächlich, spielte ich in Berlin im Theater am Potsdamer Platz, ich glaube es war Pettersen und Findus, auch so eine Riesenproduktion. Und dann war er eines Nachmittags drin.
Oh.
Ich hörte Hermann van Veen drin. Und ich habe die ganze Vorstellung sowas von in den Sand gesetzt. Ich war so aufgeregt. Ich habe alle Impros mit den Kindern versetzt. Ich war völlig neben mir. Das muss ungefähr so sein, als wenn plötzlich unvermutet der Papst in seine Messe kommt, wenn du Priester bist. Ich habe aber dann gehört, es hätte ihm gefallen.
Ja, aber trotzdem noch keine Antwort. Aber es kann noch kommen. Vielleicht hört er ja zu.
Also es wäre ein großer Traum.
1999 kam es ja zu einer besonderen Begegnung, nämlich mit Konstantin Wecker. Da stimmte die Chemie von Anfang an.
Von der ersten Sekunde.
Was passierte da?
Den wollte ja keiner. Herr Konstantin wird es mir nachsehen, wenn ihm das jemand erzählt. Also mein Management hat gesagt, als ich gesagt habe, frag mal Konstantin Wecker, haben die mich gefragt, die ist schon klar, dass er vor 4 Jahren noch im Knast saß und den willst du jetzt als Komponisten für ein Kinderstück nehmen. Ich sage, frag ihn, ich will ihn treffen. Und ich traf ihn in der Flint-Kaserne in Bad Tölz. Da spielten wir in einem alten amerikanischen Kino, Oh, wie schönes Panama. Und ich war mir sicher, er wird es nicht machen, weil das war die schlechteste Vorstellung der ganzen Tournee. Keine Bühne, ebene Erde. Mhm. Und er kam und lachte. Und sagte dann in der Pause zu mir, ich weiß nicht, was es ist, aber ich muss was mit dir machen. Und daraus sind dann 15 Produktionen geworden.
Und auch eine Freundschaft?
Ja, aber die ist jetzt nicht mehr so eng, weil wir nicht mehr so viel machen. Also wir sehen uns nicht mehr so oft. Aber letztes Jahr zum Beispiel um diese Zeit im Sommer, da hat er bei mir zu Hause gespielt. Und dann sind wir abends zusammen in die Kneipe und haben getrunken und Kram gegessen. Mhm. Und das war so, als wenn wir uns vorgestern zuletzt gesehen haben. Aber es ist nicht mehr so. Ich musste mich auch freischwimmen. Ich war immer, irgendwann war ich der, der immer die Musicals mit Konstantin Wecker macht. Und ich wollte auch mal wissen, ob zu einer Pressekonferenz ohne Konstantin Wecker Journalisten kommen. Und das hat dann geklappt.
Christian Berg in Bad Oeynhausen geboren. Sie leben in Cuxhaven. Was mögen Sie an Cuxhaven?
Die Menschen.
Was ist das für ein Schlag?
Ja, die sind ja noch ein bisschen so, noch mehr so wie so die Hamburger, nicht? Das ist ja, also Jo ist schon Geschwafel. Mhm. Die sind sehr geradlinig. Um dir ihr Wohlwollen zu zeigen, hauen sie einfach mal auf die Schulter oder lächeln mal so kurz. Das kann man jetzt leider im Radio nicht zeigen. Und die haben mich irgendwann, glaube ich, als ihr Enfant terrible akzeptiert. Mhm. Die mögen mich, jedenfalls die meisten. Und die mich nicht mögen, die brauche ich auch nicht. Mhm. So ich war neulich irgendwo bei so ein paar Reichen mit ihren Frauchen, die sich in den Telefonen gegenseitig das gezauberte Mittagessen zeigten. Und Fußball guckten und ich bin nur mitgegangen, weil ein Freund mich überredete, dass Island spielt. Mhm. Und dann haben die ein ganz anderes Spiel geguckt. Und dann saß ich da mittendrin und dachte wieder, ja, Berg, du bist nicht von dieser Welt. Du hast hier eigentlich gar nichts zu suchen. Und dann ist es aber immer so, weil ich nicht arrogant wirken will, dass ich als Höflichkeit sitzen bleibe. Mhm. Und dann aber immer anschließend einen richtig schlimmen Abend habe, weil ich immer denke, warum konntest du nie so sein wie sie? Guck mal, die haben alle schöne Autos und viel Geld und es ist alles so geregelt. Und dann denke ich immer eine Stunde darüber nach, dass ich denke, vielleicht hättest du das auch alles haben können.
Aber dann kommt doch immer die Stimme, die sagt, Erfolg ist nicht Glück.
Ja. Ich mache das seit 30 Jahren. Ich bin total erfolgreich.
Ja.
Ich bin halt nicht reich, aber ich bin reich an Kinderlachen. Auch wenn das wieder so ein blödes Klischee ist jetzt. Ich bin reich an den Jendricks und Mareikes und den ganzen kleinen Kindern, die mir auf die Schulter fühlen, wo die Flügel sind. Mhm. Das ist ein anderer Reichtum. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich einer der reichsten Menschen der Welt bin.
Man kann ja mit einem Kindermusical keine Revolution anzetteln, aber Sie sind ja auch ein politischer Mensch. Mhm. Was wollen Sie bewegen?
Ich will bewegen, dass die Leute nicht immer alles hinnehmen. Wenn Sie mich jetzt schon so fragen. Ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die sehr enttäuscht sind, denen viel versprochen wurde, die ihren Platz nicht finden auf dieser Welt. Und ich finde, die müssen wir an die Hand nehmen, genau wie die nicht vorlesen können und mit denen, die sowieso Bücher haben. Das ist vergleichbar. Es hatte nicht jeder den Räuber Hotzenplotz auf dem Nachttisch. Andere hatten auch anderes Leben und es war auch schwieriger in den Familien, weil vielleicht der Vater gesoffen hat oder die Mutter tot war oder sonst was. Die müssen wir abholen. Und wenn wir nicht anfangen abzuholen, dann wird diese blöde Walze recht sein. Wieder viel zu normal und die wird uns überholen, die wird uns überrollen. Und da müssen wir alle, und das ist ein Motor. Ich habe die Zukunft gestalten, bei mir sitzen. Und wenn ich es schaffe, die kleinen Seelen zu retten, dann kann mein Leben ja nicht umsonst gewesen sein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.